Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die Folge 216. Heute in der Woche vor Frühlingsanfang. Das Wetter, naja, ich mag nicht viel dazu sagen, aber was ich sagen kann, wir haben noch ein paar Sachen von der CeBIT aus Hannover mitgebracht. Und da wollen wir uns heute ein bisschen damit befassen, weil ganz interessante Themen dabei sind. Aber zuerst mal begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu Hause, ganz, ganz herzlich.
Ich hatte gestern zwei Leute, die sagten, Begrüßung kürzer machen, der eine, Begrüßung länger machen, der andere. Was machen wir denn nun? Ich begrüße auch alle.
Du wärst ein Esel, wenn du dich danach richten würdest. Dann müsstest du ja jeden Tag deine Fahne in eine andere Richtung hängen. Mach das, wo dir nach ist. Und wenn wir eine lange Begrüßung machen, dann gibt's Leute, die freuen sich. Und wenn wir eine kurze machen, gibt's auch Leute, die freuen sich. Ich betrachte die anderen, nicht die, die sagen, mach es anders, sondern die sagen, es ist schön so.
Ich mache das mit der Fahne schon abends, wenn ich aus der Kneipe komme.
Ja, da musst du aber nur tief ausatmen.
Ja, also es geht los. Bei uns im Studio ist Professor Slusalek und er kommt von der Universität Saarbrücken und er hat dieses Thema in die Welt gesetzt. Kann jeder Depp 3D-Welten im Web zeigen?
Vielleicht nicht jeder Depp, aber wir haben es dramatisch viel einfacher gemacht. Wir haben es vor allem möglich gemacht, 3D-Szenen wirklich in die HTML-Seite, also in die Webseite selber direkt zu integrieren. Da braucht man kein Plugin mehr dazu. Man muss nicht lernen, irgendwelche obskuren Formate lernen, sondern man kann im Prinzip HTML nehmen. Wir haben dann ein paar zusätzliche Tags, Elemente dazugefügt, mit denen man eben jetzt dreidimensionale Szenen beschreiben kann und die dann direkt in der Webseite dargestellt werden.
Internet Explorer, Firefox, Safari.
Internet Explorer kommen wir halt an den Source Code nicht dran. Wir haben es für Firefox gemacht. Also wir haben eine modifizierte Version von Firefox, die eben diese 3D-Seiten darstellen kann. Wir haben es auch in WebKit integriert. WebKit ist eine Browser-Engine, die Grundlage bildet für den Apple Safari-Browser, für den Google Chrome-Browser und fast alle Open-Source-Browser.
Können Sie mal definieren,
Opera was... Opera hat seine eigene Engine.
Können Sie mal definieren, was Sie unter 3D-Szene verstehen?
Ja, es ist eine Beschreibung einer dreidimensionalen Szene. Also die besteht zum einen aus der Geometrie, also den Oberflächen eines Tisches, eines Stuhls, einer Vase, was auch immer. Dazu gehört dann noch die Oberflächeneigenschaft. Also das eine ist die Form sozusagen und dann dazu brauchen wir die Oberflächeneigenschaft. Ist das jetzt eine weiße, glatte Oberfläche? Ist das eine gemusterte Oberfläche? Ist es ein Teppich, was auch immer? Das beschreiben wir über sogenannte Shader. Das ist eine Standard-Grafik-Methode. Da haben wir auch eine neue Technik entwickelt. Shader waren bisher sehr spezifisch für bestimmte 3D-Engines. Wir haben jetzt eine portable Version davon gebaut, nennt sich NESL, haben wir gerade eingereicht. Ist auch in diesem 3D-Browser mit integriert. Dann muss man natürlich Lichtquellen noch beschreiben. Man muss Transformationen beschreiben, dass sich eben ein Stuhl, wo sich der Stuhl befindet, wie er rotiert ist.
Und diese 3D-Objekte sind ja auf einem 2D-Display. Normalerweise, wenn sie statisch sind, erstmal 2D. Der 3D-Effekt erscheint ja erst dann, wenn ich mich virtuell in diesem Raum bewege, weil sich dann dieses 2D Darstellung ändert und der Eindruck entsteht. Genau. Wie definiere ich denn das jetzt? Womit steuere ich meinen Betrachtungswinkel, meinen virtuellen Standort in dieser Szene?
Das ist genau der schöne Teil. Wir haben also die Szene wird als Teil der HTML-Seite beschrieben. Sie ist Teil des sogenannten DOMs, des Document Object Models. Das hat zur Folge, dass jeder Webprogrammierer, der heute Webseiten programmiert, seine Programmiertechniken, die er gelernt hat, direkt anwenden kann, auch auf 3D-Objekte. Also man kann mit zwei Zeilen JavaScript-Code einfach hergehen, an ein Objekt ein On-Mouse-Over definieren, dann hinschreiben, ändere Farbe in grün. Indem ich das da hinschreibe, sobald ich mit der Maus über das dreidimensionale Objekt, was zugegebenermaßen erstmal 2D auf dem Bildschirm aussieht, drüber gehe, färbt sich das Objekt eben um. Ich kann es dann natürlich mit den gleichen Techniken, kann ich das Objekt bewegen, ich kann die Kamera bewegen, ich kann eine Animation starten, die dann automatisch die Kamera entlang eines Pfades fahren lässt. Ich kann aber auch beliebig, da das 3D ja Teil von der 2D Webseite auch ist, beliebig 2D und 3D miteinander kombinieren. Also ich kann zum Beispiel, wenn die Maus über einem, ich sag mal, ich laufe durch eine Burg durch, da hängt ein Kunstwerk an der Wand, wenn die Maus über dem Kunstwerk ist, dann zeige ich nebendran auf der HTML, auf der 2D-HTML-Seite, lade ich mir von irgendeinem Server halt die Beschreibung des Kunstwerks, des Künstlers oder sonstiger Sache runter, ich lade Daten von der Datenbank, mache Anfragen. Ich kann jetzt beliebig 2D und 3D Sachen miteinander kombinieren und so interessant, ganz hochinteressante neue Anwendungen schaffen.
Welchen Rechenaufwand brauche ich denn dafür?
Wir haben verschiedene Renderer, wie man das nennt, also Programmteile, die 3D-Szenen in 2D-Ansichten projizieren, gemacht. Zum einen benutzen wir OpenGL. Das wird inzwischen auch im Browser unterstützt. Wir haben aber vor allem unsere Realtime-Raytracing-Engine, die wir seit vielen Jahren jetzt inzwischen auch mit Intel und Nvidia zusammen entwickeln, dort auch rein integriert. Die bietet uns natürlich sehr viel höhere Qualität. Vor allem garantiert sie das korrekte Aussehen der Szene. Der Punkt ist nämlich jetzt der folgende. Wenn Sie 3D-Grafik in den Browser integrieren und sagen wir mal, es würde sich tatsächlich weltweit verbreiten, dann wird es unendlich viele Leute auf dieser Welt geben, die irgendeinen 3D-Inhalt konstruieren, in diese Engine reinschmeißen und erwarten, dass das exakt richtig aussieht, so wie es in der realen Welt aussieht. Und das ist verdammt schwer zu machen mit der traditionellen Art, wie Computergrafik mit OpenGL heute gemacht wird. Realtime Raytracing, da es die Physik simuliert, garantiert korrekte Ergebnisse, zumindest soweit es das modelliert ist. Und von daher setzen wir sehr stark auf Realtime Raytracing und auf die Hardware-Unterstützung, die Nvidia und Intel demnächst hoffentlich liefern werden.
Ich komme mir jetzt so ein bisschen vor wie der normale Zuhörer von uns, der vielleicht sagt, er soll doch mal erzählen, wie sieht das denn aus oder so irgend sowas. Weil ich war, es ist der erste Tag von der Messe, ich war noch nicht bei Ihnen am Stand, ich werde das nachholen. Wie sieht das richtig realistisch, dreidimensional aus, was ich da auf meiner Webseite sehe? Erzählen Sie mal ein bisschen.
Es ist wie beim Computerspiel. Also wir haben ein Beispiel, wo wir einfach die Wikipedia-Seite zu Venedig genommen haben. Da sieht man, wenn man runterscrollt heute, wird die venezianischen Paläste diskutiert und dann ist da ein 2D-Bild eines venezianischen Palastes. Sieht wunderschön aus, aber ich kann damit nichts machen. Ich habe ein Bild und sonst gar nichts, wie ein Urlaubsfoto. Wir haben jetzt den Palast in 3D nachgebaut, ein Student hat das gemacht, und wir können jetzt eingebettet in die Webseite, quasi genau an der gleichen Stelle, können wir jetzt wirklich interaktiv durch diesen Palast durchgehen. Wir können uns angucken, und das muss natürlich jetzt nicht ein venezianischer Palast sein, ich kann das wirklich, also ganz profane Business-Applikationen draus machen, zum Beispiel eine Anwendung, ich will im Sommer in Urlaub fahren, ja. Vielleicht habe ich in ein paar Jahren, kann ich mir das Hotel angucken, ich kann durchs Hotel durchlaufen, ich kann aus meinem gebuchten oder zu buchenden Zimmer aus dem Fenster gucken und gucken, ob der versprochene Seeblick denn auch wirklich ein schöner Seeblick ist oder ob ich vielleicht doch lieber ein anderes Hotel buche,
wäre
um
das,
so eine mögliche Anwendung mal.
Wäre das vielleicht auch eine Sache für das geliebt gehasste Google Street View?
Das kann man sicherlich, das ist ja ein ganz eigener Forschungsbereich, sozusagen aus Fotos 3D-Szenen zu rekonstruieren. Das ist noch zum guten Teil Forschung, aber das ist natürlich auch die Idee. Das heißt, wenn ich demnächst mein eigenes Haus, mein eigenes Wohnzimmer im 3D-Browser haben will, dass ich einfach nur ein paar Fotos mache und das dann schon geht, das geht leider noch nicht ganz, aber da sind wir nicht mehr ganz so weit davon entfernt.
Kann man was runterladen?
Noch nicht, aber in kurz nach der CeBIT wird's. Wir wollten es zur CeBIT schon zur Verfügung stellen. Es gibt ein paar technische Probleme und es gibt ein paar vor allem rechtliche Sachen. Wir benutzen ja den Firefox-Browser und es ist nicht ganz klar, ob wir den Trademark benutzen dürfen oder ob wir das Ding anders nennen müssen. Deswegen haben wir es jetzt zur CeBIT noch nicht zur Verfügung gestellt, aber es wird frei verfügbar sein und kann jeder runterladen und bei sich installieren. Das ist das Ziel.
Sie haben sich vorhin ein bisschen um die Frage nach der Rechenleistung, die aufgewandt wird, gedrückt.
Fürs Realtime Raytracing, das ist eine reine Softwarelösung, die quasi nicht von Hardware unterstützt wird. Da sind wir inzwischen echtzeitfähig, also mit 10, 15, 20 Bildern pro Sekunde, aber nicht in HD-Auflösung. Wir erwarten aber gerade jetzt mit den neuen Grafikkarten von Nvidia und auch neuer Hardware von Intel, die ja auch angekündigt ist, erwarten wir dann entsprechende sehr viel höhere Performance für die Raytracing-Sachen. Wo wir OpenGL benutzen, haben wir ja heute die volle Hardware-Unterstützung der Grafikkarten. Also da ist es kein Problem. Da muss ich dann aber ein bisschen Einschränkungen hinnehmen, was die Qualität angeht, weil ich einfach nur die traditionelle Grafik
habe. Wir haben es schon mal gesagt, eigentlich sind Sie ja jemand, den wir in unsere Fernsehsendung holen müssen, denn es ist so viel zu gucken und so viel zu sehen.
Das können wir gerne machen.
Und was sehen wir denn dann, wenn mit 3D auf 2D, 3D und dann zu Hause bei den Leuten, was haben die denn da?
Naja, man kann genauso wie man heute natürlich einen Film von einem Spiel zeigen kann, wie, ja, das ist ja auch nur 2D am Bildschirm, ja, wenn jemand, was weiß ich, Far Cry oder was immer spielt. Genauso geht das auch. Im Prinzip würden wir das gerne auch in Stereo darstellen. Wir wollen also die gleiche Technik nicht nur im Browser verwenden, sondern auch offline außerhalb des Browsers für Anwendungen, sodass Firmen das einfach 3D-Grafik bei sich integrieren können. Da kann man dann einfach Fenster aufmachen und auch Stereo-Darstellung am Bildschirm machen, wenn ich einen stereofähigen Bildschirm habe. Im Browser ist das schwierig, weil der Browser kennt Stereo noch nicht. Aber das ist sicherlich eine Richtung, in der wir aktiv werden wollen und in der wohl auch Mozilla und andere schon nachdenken.
Ja, da sind wir auch dabei. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ossi Urs
ist bei uns im Studio. Uns im Studio. Im Cebit-Studio.
Vielleicht hört man
demnächst auch noch ein paar Töne im Hintergrund, wenn draußen wieder losgeht. Und er war ja mit auf der Bühne, als wir über soziale Netzwerke gesprochen haben. Und ich glaube, das sollten wir hier nochmal neu anfangen. Soziale Netzwerke. Was ist das überhaupt? Ist die Wikipedia eigentlich, um nicht mit Facebook anzufangen, ein soziales Netzwerk?
Also soziale Netzwerke sind ja eigentlich nichts Neues im Web. Das gab es schon eigentlich bevor es das Web gab, die sogenannten Online-Communities.
Genau.
Und das gab es
zum Teil schon bei BTX.
Ja, gab es bei BTX, die gab es in der Mailbox-Szene und so weiter. Und da haben sich Leute um bestimmte Themen und bestimmte Interessen zusammengefunden, um sich darüber auszutauschen. Ja. Und mit dem Web ist das Ganze natürlich sehr viel größer geworden. Die Reichweite ist enorm gestiegen. Solche Veranstaltungen wie Facebook haben heute 400 Millionen Mitglieder. Und um auf die Frage zurückzukommen, Wikipedia ist in meinen Augen auch ein soziales Netzwerk, weil es zwar eine Enzyklopädie ist, aber die beruht auf den Beiträgen der Nutzer im Grunde genommen. Das heißt, jeder kann bei der Wikipedia einen Artikel schreiben, er kann andere Artikel verändern, er kann Artikel kommentieren, bewerten und so weiter und so fort. Also all die Mechanismen, die wir aus sozialen Netzwerken kennen.
Und das ist ein ständiger Kampf, der da stattfindet in der Wikipedia. Wenn da scheinbar etwas Falsches drinsteht, wird es verbessert. Und wenn ich aber meine, ich hätte recht und verbessere es wieder, dann kann das ein halbes Jahr lang gehen.
Das kann durchaus mal ein halbes Jahr lang gehen, ja. Und da gibt es auch sehr herzhaft zur Sache, was die Debatten angeht, weil natürlich da auch Menschen mitreden, die zum Teil auch persönlich betroffen sind von solchen Einträgen und dann ihr gutes Recht geltend machen wollen.
Ossi, diese sozialen Netzwerke, um die es hier geht, die sind in der letzten Zeit so ein bisschen im Verruf gekommen. Manchmal habe ich den Eindruck, es sind asoziale Netzwerke und keine sozialen Netzwerke. Ist das vielleicht auch ambivalent zu betrachten, dass wir nicht nur so gute Netzwerke haben, sondern dass da auch welche dabei sind, die mit meinen Daten Dinge machen, die ich nicht will?
Ich glaube, sie sind ein bisschen in Verruf geraten, weil sie auch geknackt wurden. Man nicht mehr so ganz weiß,
was ist denn mit den Daten? Das war nicht der Hintergrund meiner Frage. Knacken ist noch ein anderes Thema. Mir geht es also wirklich um das Netzwerk an sich, ohne dass geknackt wird.
Also ich glaube, die aktuelle Diskussion, die wir im Moment erleben, die ist weitgehend getragen von einem hohen Maß an Unwissen. Das sind sehr viele Leute dabei, die im Grunde genommen keine Ahnung von sozialen Netzwerken haben, die nirgendwo selbst aktiv sind, die alles Mögliche haben Leuten hören. Aber natürlich gibt es durchaus Kritikpunkte. Nicht umsonst haben beispielsweise die Facebook-Nutzer sich vehement dagegen gewehrt, als Facebook versucht hat, Profile auszulesen, um die dann an Werbekunden vermarkten zu können. Das heißt, man kann da nicht so meines Erachtens schwarz-weiß malen und sagen, das sind die Bösen, das sind die Guten. Soziale Netzwerke sind letztlich Versammlungen von Menschen. Und so wie Menschen auch immer ambivalent sind und vielschichtig sind und viele Facetten haben, so findet man diese Facetten genau wie im richtigen Leben eben auch in Online-sozialen Netzwerken.
Aber wenn doch im Nachhinein Geschäftsbedingungen, Mitgliedsbedingungen geändert werden zum Nachteil dessen, der daran teilnimmt, ohne dass er gefragt wird, dann ist das für mich nichts Gutes und auch nichts Soziales.
Nee, natürlich nicht. Also das ist überhaupt nicht gut. Ich würde da jetzt niemanden bösen Willen unterstellen wollen. Das ist aber sicherlich immerhin fahrlässig, sowas zu tun. Und deswegen haben sich die Nutzer auch mit gutem Grund und mit allem Recht dagegen gewehrt. Die gute Nachricht in dem Zusammenhang ist, dass diese Verteidigung der Nutzer, dass die tatsächlich was bewirkt hat. Weil ich denke, das vergisst man auch gerade jetzt in der aktuellen Debatte so sehr häufig. Die diese sozialen Netzwerke leben vom Vertrauen der Nutzer. Wenn das Vertrauen weg ist, dann ist auch ein riesengroßes Netzwerk wie Facebook ratzfatz wieder von der Bildfläche verschwunden. Da gibt es nämlich dann die nächste Plattform, auf der man sich genauso zusammenfinden kann. Und ich finde das auch ganz gut so.
Gehört denn auch Google dazu? Google hat eine Mail, eine Community.
Also Google hat natürlich ein eigenes soziales Netzwerk, Orkut, die in Indien beispielsweise und in Lateinamerika sehr groß sind, größer als Facebook zum Teil. Hier in Europa spielt es nicht so eine Rolle. Google insgesamt würde ich nicht als soziales Netzwerk charakterisieren, weil die natürlich ganz unterschiedliche Angebote haben, die nicht alle mit sozialen Netzwerken zu tun haben.
Aber im Moment gibt es ja Entwicklungen nicht nur bei Google, sondern allgemein, dass man zum Beispiel eine Vernetzung von Menschen untereinander dadurch unterstützen will, dass man ihren Aufenthaltsort mit trace, dass man weiß, wer ist wo, wenn er sich mit seinem Telefon irgendwo herumbewegt. Was macht er im Moment? Und ich kann gucken, wer ist denn in meiner Nähe, wo ist er denn? Ich kann den ansprechen, kann da hingehen. Hört sich alles super gut an, muss ich ja wirklich sagen. Aber auf der anderen Seite wird ja mein Verhalten damit auch aufgezeichnet und durchleuchtet. Ist das jetzt irgendwie eine Sache, die ich mehr positiv oder mehr negativ sehen muss? Oder müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt?
Also ich denke, das ist wie viele dieser neuen Entwicklungen einfach ambivalent auch zu sehen, weil natürlich werden die sozialen Netzwerke wie das Web insgesamt jetzt mobil und die neuen Smartphones kann man ja nicht nur wie früher über die Funkzelle, sondern auch über GPS sehr, sehr genau orten, bis auf wenige Meter genau. Das hat für Nutzer durchaus auch Vorteile, beispielsweise wenn ich wissen will, auf einer Messe wie hier der CeBIT, wer von meinen Kontakten ist denn in der Nähe, ist erreichbar, dann ist das plötzlich ein Parameter, sage ich mal, der, wenn ich zu Hause sitze oder im Büro sitze, keine Rolle spielt, der aber in einem mobilen sozialen Netzwerk durchaus relevant ist und mir auch Vorteile bringt. Auf der anderen Seite ist es völlig klar, dass man solche Standortbestimmungen natürlich auch, ich sag mal, gegen einen Nutzer verwenden kann, eben um beispielsweise Bewegungsprofile anzuzeigen und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, man muss da jetzt mal abwarten, was dabei rauskommt, sondern die Nutzer müssen im Grunde genommen ein Bewusstsein darüber entwickeln, was sie dort tun und auch welche Informationen sie preisgeben. Und wenn ich nicht will, dass ich geortet werde, dann muss ich schlicht und ergreifend auch mal in der Lage sein, souverän über mein Handy zu agieren und das Ding auszumachen.
Ja, große Gefahren sind ja, wenn ich zum Beispiel krankgeschrieben bin und dieses Profil, wo ich mich aufhalte, das kann von der Krankenkasse, vom Arbeitgeber mitgelesen werden. Und er weiß dann, aha, der geht abends kegeln und die Krankenkasse weiß, aha, der ist auf der CeBIT. Das sind ja alles Gefahren, die wir bisher in dieser Art noch gar nicht kannten.
Ja, klar. Also da würde ich dem Nutzer auch sagen, also wenn du das zufällig denn tun musst, wenn du das dann tun musst, dann mach eben dein Handy aus.
Ne? Also zufällig war es ja, wenn du gesehen wurdest, plötzlich von irgendeinem. Und der hat gepetzt, dann war es ähnlich.
Gab es früher auch schon mal Hausbesuche der Krankenkasse und so weiter.
Ja. Also ich glaube doch, dass, wo du das eben abgetan hast mit den gehackten Daten bei StudiVZ und auch bei Facebook.
Ich habe nicht abgetan, ich habe nur gesagt, das war nicht der Hintergrund.
Ah ja, gut, okay. Aber ich glaube schon, dass sich viele Leute geärgert haben, dass die Daten, die sie vielleicht bei Facebook gut fanden, dass die plötzlich irgendwo anders zu irgendwelchen Geschäftemachern marschiert sind. Und das war sicherlich auch ein Grund, weshalb die so sehr in die Diskussion geraten sind. Also fände ich auch nicht gut, wenn meine Facebook-Daten plötzlich irgendwo bei einem sind, der gar nichts damit zu tun hat.
Nee, natürlich, das findet niemand gut. Ich meine, gegen Hackerangriffe sich zu wehren, kann man bis zu einem gewissen Maße mit den bekannten Sicherheitstools. Aber das kann man nie ausschließen. Also das Web und insbesondere soziale Netzwerke sind halt eine Situation wie im richtigen Leben auch. Also ich muss mich so verhalten, wie ich mich beispielsweise an einem öffentlichen Ort auch verhalten würde. Und gegen das Hackertum, wie gesagt, da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Also ich muss mir immer gewahr sein, dass das, was an Daten über mich vorhanden ist, dass es prinzipiell auch gehackt werden kann und muss dann schauen, dass ich eventuell auch solche Daten vermeide, die für die Hacker interessant sein können.
Es gehört also ein gewisser Charakter dazu, dass man sich ein bisschen mehr nach außen öffnet, wenn man an diesen sozialen Netzwerken teilnimmt. So wie das bisher im kleinen Kreis war, in der Kneipe, im Verein oder sonst was, da hat man ja auch alles Mögliche erzählt. Ist es denn zum Beispiel denkbar, dass man sowas auch aufs Internet überträgt, dass man also geografische Zellen hat, dass also nur meine Umgebung so etwas mitbekommt und der Rest nicht?
Ja, natürlich. Also denkbar ist das. Es ist einmal denkbar über eine bestimmte Auswahl zum Beispiel zu Kontakten. Das ist aber auch technisch möglich. Also ich kann natürlich sagen, beispielsweise auf der Grundlage von IP-Adressen, ich möchte nur, dass die Menschen in dem und dem Bereich diese Informationen bekommen. Also das sind alles technische Möglichkeiten, die zu realisieren sind.
Klappt das denn heute schon? Kann ich das bei Facebook machen?
Das kann ich heute bei Facebook so noch nicht vorfiltern, aber ich sag mal, das wäre eine Facebook-App, die sicherlich kommen wird, sobald der Erste denkt, das könnte interessant sein für die Nutzer.
Ich glaube sowieso, dass es für die nächste Generation ganz anders kommen wird. Die werden da ganz souverän, glaube ich, mit umgehen.
Ja, natürlich. Die heutigen Jugendlichen sind das gewohnt, die sind damit groß geworden, die sind mit solchen Dingen wie Schüler-VZ und Studi-VZ und dann Facebook groß geworden. Die haben auch ein hohes Maß an Bewusstsein darüber, was sie dort tun. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, denke ich auch, ändert sich momentan sehr viel an unserem Verständnis von Privatsphäre, von Öffentlichkeit, was ich von mir preisgebe. Das ist ein bisschen eine Situation wie in der Kneipe. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und nur, dass diese Kneipe jetzt plötzlich auf globaler Basis stattfindet.
Richtig,
also die Kundenzahl ist sehr viel größer geworden und die Reichweite ist sehr viel größer.
Ohne Alkohol.
Leider.
Das Internet unserer weltweite Kneipe, das kann man so sagen. Ja. Aber Alkohol kannst du ja auch noch mit. Du kannst ja dann fernmündlich sagen, verkünden, dass du jetzt, vielleicht twitterst du dann, ich hebe jetzt die Flasche.
Ja, es gab übrigens einen Weinhändler in München, der das gemacht hat, der also in seinem Geschäft auch Verkostungen verkauft und der hat dann immer schön fröhlich getwittert, welche Flasche er jetzt gerade geöffnet hat und hat damit gut Kunden gewonnen.
Also ja, lass uns doch im Laufe des Jahres ab und zu mal einen per Twitter miteinander trinken.
Ja.
Wir twittern einen per Twitter.
Einen Zwitschern, einen per Twitter,
Ja, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst.
Gerne, immer wieder schön und spaßig.
Danke, Aussehen. Tschüss.
Tschüss.
Bei uns zu Gast ist Professor Andreas Zeller von der Universität Saarbrücken. Wie heißt Ihr Lehrstuhl?
Lehrstuhl für Softwaretechnik, Andreas Zeller.
Aha, herzlich willkommen. Sie haben viel mitgebracht auf die CeBIT in diesem Jahr und ein Titel, Forscher tricksen Software-Tests aus. Geht es dabei um Tests oder um Software?
Es geht dabei um das Testen. Sie möchten haben ein Stück Software geschrieben, möchten es an die weite Welt geben. Und jetzt möchten Sie wissen, ist das Ding wirklich gut genug? Und das finden Sie normalerweise dadurch raus, indem Sie es testen, soweit so gut. Aber dann stellt sich die Frage, habe ich auch genug getestet? Habe ich das Richtige getestet? Das ist so eine Urangst, die jeder Software-Tester, eigentlich jeder Programmierer irgendwo hat. Ich gebe das Ding in die weite Welt raus, ist es gut genug? Und diese Frage, ob ich gut genug getestet habe, die möchten wir gerne beantworten.
Aber was heißt das, dass die Forscher die Software-Tests austricksen? Das heißt für mich doch, da wird getestet und die Forscher sorgen jetzt dafür, dass die Testprogramme reinfallen.
Was wir machen möchten, ist, wir möchten die Software-Tests testen. Wir möchten prüfen, ob die Tests gut genug sind. Das ist wie bei Wachleuten. Sie möchten die Wächter bewachen, sie möchten wissen, ob die Wächter gut genug sind, ob sie ihre Arbeit wirklich tun. Mhm. Und genau so prüfen wir die Tests. Wir prüfen, ob die Tests richtig funktionieren, ob sie das tun, was sie tun sollen, nämlich Fehler finden.
Kann man mit den herkömmlichen Tests denn die Tests nicht testen?
Die herkömmlichen Verfahren, um Tests zu prüfen, sind, dass man sogenannte Metriken anwendet. Das heißt, man prüft nach, wie viel meines Codes während eines Tests ausgeführt wurde. Das ist klar, wenn ich ein Stück Code in meinem Programm habe, was noch nicht mal von einem Test ausgeführt wurde, kann da Beliebiges passieren. Das möchte ich ganz gern vermeiden. Aber was habe ich jetzt erreicht, wenn ich jetzt jeden einzelnen Stück Code in meinem Programm wirklich ausgeführt habe? Damit habe ich immer noch nicht geprüft, ob meine Tests auch prüfen, ob das richtige Ergebnis herauskommt. Wenn ich da keine Prüfung habe zum Schluss, so kann ich mein Programm beliebig ausführen, dann kann ich beliebige Sachen tun. Irgendwer muss zum Schluss gucken, ob das Ergebnis auch das richtige ist. Und das ist genau das, was unser System macht. Es geht her und streut systematisch künstliche Fehler ins Programm ein, führt die Tests aus und prüft danach, ob die Tests in der Lage waren, diese künstlichen Fehler zu finden. Und wenn die Tests diese künstlichen Fehler nicht finden, dann werden sie echte Fehler wahrscheinlich auch nicht finden. Mhm. Und dann muss ich es also verbessern.
Wie sieht denn so ein künstlicher Fehler aus? Was machen Sie im Code?
Solche künstlichen Fehler richten sich nach dem, was Programmierer häufig auch falsch machen. Zum Beispiel gehen wir her und sorgen dafür, dass sogenannte Schleifen einmal mehr oder weniger durchlaufen werden, dass man sich verzählt um eins, das ist bei Programmieren ein sehr häufiger Fehler. Wir tauschen arithmetische Operatoren aus, machen mal ein Plus durch ein Minus oder drehen ein Vorzeichen um, ersetzen Zahlen einfach durch Null oder erhöhen die auch um eins und erniedrigen die um eins. Also wir vertun uns einfach, machen einfache Fehler, so wie Programmierer sie auch tun. Und es haben auch verschiedene Studien nachgewiesen, dass schon mit solchen einfachen Fehlern kann man schon gut genug nachweisen, ob Tests funktionieren oder nicht. Wenn die Tests nicht in der Lage sind, solche einfachen Fehler zu finden, dann finden sie die komplexeren auch nicht.
Wenn Sie damals bei der Veröffentlichung von Windows Vista solche Testprogramme gehabt hätten, die Tests prüfen können, wäre da ein Vista bei rausgekommen oder hätten wir das gleich weggeworfen?
Zunächst mal hätte man möglicherweise herausgefunden, dass es an der Testqualität fehlt, dass also bestimmte Fehler einfach durchgerutscht sind. Es ist aber so, dass bis vor einem Jahr man überhaupt nicht auch nur einen Ansatz daran denken konnte, solche künstlichen Fehler in reale Systeme einzuspielen, weil bis vor einem Jahr waren solche Verfahren auf Programme mit vielleicht 500 bis 1000 Codezeilen beschränkt. Das ist deutlich zu wenig für ein System wie Vista. Und mit unserem Verfahren haben wir jetzt gezeigt, wir haben das erheblich skaliert. Wir können Programme mit 100.000 Codezeilen ohne Probleme über Nacht da drin mit durchlaufen lassen. Und von daher besteht das tatsächlich die Chance, reale, große, sehr, sehr große Systeme, Windows ist ein Beispiel dafür, auf diese Art und Weise zu testen, um zu schauen, ob die gut genug getestet sind, bevor sie an den Anwender rausgehen. Wobei, muss man dazu sagen, Windows ein eher schlechtes Beispiel, weil Windows wird außerordentlich stark getestet.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel.
Sollte man gar nicht meinen.
Es gibt einfach so wahnsinnig viele Anwender dafür, aber wenn Sie schauen, wir haben Microsoft hat einen Patch zum Beispiel für ein Sicherheitsproblem und da fragt man sich, wieso braucht das eine Woche oder warum braucht das 10 Tage, bis sie so einen Patch rausspielen? Die verbringen 10 Tage lang mit dem Testen dieses Patches. Und zwar nicht etwa, dass da einer vor seiner Maschine sitzt. Nein, das sind ganze Turnhallen voller Maschinen, wo das immer und immer wieder durchgeprüft wird. Also was Testqualität angeht, macht sich Microsoft da durchaus viel Mühe bei. Aber man weiß halt niemals genau, ob auch wirklich die Güte der Ergebnisse geprüft wird. Dass das Programm nicht abstürzt, das weiß Microsoft hinterher. Aber ob das Programm immer noch das Korrekte tut, das ist die Herausforderung und das ist genau das, was wir mit unserem System prüfen wollen, dass eben auch die Prüfbedingungen zum Schluss alle auch korrekt aufgeschrieben sind.
Wie ist denn das gemeint, wenn Sie sagen, die geben sich viel Mühe? Ist das so wie im Arbeitszeugnis? Da hat sich immer viel Mühe gegeben?
Sie tun, was sie können. Man kann sich immer noch mehr wünschen.
Danke, natürlich. Professor Salomon, ja.
Man kann sich natürlich noch immer mehr wünschen. Das gibt's natürlich auch Unterschiede.
Stehen die denn auf der Kundenliste?
Die stehen auf der Kundenliste, ja.
Wir arbeiten schon daran,
das Programm
auf. Sie dürfen da ja auch einige Geheimnisse, glaube ich,
sehen. Ja, wir arbeiten schon
daran. Wir wollen eigentlich, dass Sie die mal so, hier mal bei uns mal so irgendwie mal hinwerfen.
Eine Sache, die ich Ihnen erzählen kann, ist der Umgang mit Fehlern. Da gibt es eine ganze Bandbreite mit, wie man Fehler vermeidet. Am einen Ende der Skala haben wir Firmen, Organisationen wie die NASA zum Beispiel, die schicken Sonden raus. Da muss alles funktionieren. Und die machen einen irrsinnigen Aufwand, was die Softwarequalität angeht. Ein Aufwand, den wir für normale, herkömmliche Office-Programme gar nicht machen könnten. Dazwischen steht irgendwo Microsoft, die tun, was sie können und machen das recht gut. Geht ihnen nicht allzu viel durch die Lappen, man lebt damit. Am anderen Ende der Skala originellerweise steht Google. Und aus dem einfachen Grund heraus, weil man bei Google alles innerhalb von wenigen Minuten reparieren kann und sofort wieder live gehen kann. Wenn irgendwas bei der Google-Suche nicht funktioniert, dann machen die Programmierer, ändern ein paar Codezeilen, stellen das live und nach 5 Minuten ist der Fehler repariert. Das heißt, die haben eine ganz andere Fehlerkultur dort, die sich dadurch entwickelt, dass man Fehler schnell reparieren kann. Und je einfacher sie Fehler reparieren können, umso toleranter werden die Firmen auch mit dem Umgang mit Fehlern. Auf der anderen Seite möchte man natürlich nach wie vor wissen und sicher gehen, dass Programme grundsätzlich gut funktionieren. Und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, die internen Prozesse oder die internen Vorgehensweisen beim Finden von Fehlern auf die Art und Weise auf den Prüfstand zu stellen.
Sie sagten, man möchte, dass die Programme grundsätzlich gut funktionieren. Das ist schon klar. Aber ist der Ansatzpunkt nicht verkehrt, dass ich erst ein Programm mit Fehlern herstelle und dann anschließend dieses Programm teste und repariere? Kann man nicht einfach besser programmieren?
Das wäre schön, wenn wir von vornherein immer alles richtig machen könnten. Das gilt beim Programmieren wie bei jeder anderen Tätigkeit auch. Das ist, warum können wir nicht gleich von vornherein richtig einkaufen, ohne nochmal später festzustellen, dass uns irgendwas fehlt? Warum können wir nicht gleich von vornherein immer alles richtig machen? Das ist halt eine grundsätzliche menschliche Eigenschaft, dass wir zu Fehlern neigen. Und weil wir zu Fehlern neigen, gibt es eben auch diese ganzen Kontrollmechanismen. Ja. Und diese Kontrollmechanismen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Kontrollmechanismen sorgen auch bei der Softwareentwicklung dazu, und dass wir in aller Regel gut sind.
Bei so Riesenprogrammen wie zum Beispiel Windows passiert es ja nun auch, dass gar keiner mehr weiß, warum das überhaupt da drin ist. Hat gar keiner mehr einen Begriff davon, was er zu Sachen macht. Da baut man es raus und schon passiert's. Dann das wird es doch irgendwo aufgerufen und deshalb ist so viel Zeugs da drin.
Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Microsoft trägt mit Windows einen sehr großen Ballast mit sich her. Unmengen von Funktionalität, die irgendwann mal auf Kundenwunsch eingepflegt wurde, die aber nicht richtig dokumentiert wird. Und wo man als Programmierer dann bei Microsoft, gibt es entsprechende Studien, davor steht und sich fragt, wenn ich dieses Stück Code hier anfasse, wo wirkt sich das überall aus? Das ist eines der Hauptprobleme bei der täglichen Programmierung bei Microsoft. Gar nicht das Erstellen von neuen Sachen, sondern das Pflegen dieses großen alten Ballasts, und das behindert Microsoft tatsächlich auch in seiner technischen Fortentwicklung.
Also wer mal ein schönes, gut laufendes Programm ohne Probleme sehen möchte, der muss nach Saarbrücken fahren. Institut von Professor Zeller, der wird Ihnen zeigen, dass keine blauen Bildschirme mehr entstehen. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
So, am Anfang der Sendung hast du etwas erzählt von Kneipe und Fahne und so etwas. Ja. Jetzt, wo wir so abgearbeitet sind, könnten wir uns vielleicht das Ding wieder aufmöbeln lassen, diese Fahne.
Wieso das denn?
Ja, wir gehen in die Kneipe und fragen, ob der Wirt uns dabei helfen kann.
Hier auf der Cebit, da in unserem Bente.
Ja, auf der Cebit, das haben wir ja vor zwei Wochen geübt, ja. Aber ich meine jetzt heute Abend hier in Köln.
Ah ja, gut, machen wir.
Alles klar, dann wünsche ich Ihnen zu Hause alles Gute. Und bis zur nächsten Woche.
Daumen hoch.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Und ganz tschüss. Genau, und zickezack.
Ja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Mhm. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads,
da gibt es
Safe Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch.
Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis später.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.